Ja, dann lassen Sie uns weitermachen. Das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, ein bisschen Werbung zu machen. Also lassen Sie da die Kamera ruhig schon mitlaufen und stellen es auch ins Netz für die Lehrveranstaltungen in den nächsten Semestern. Wenn Sie die Numerik von Differentialgleichungen noch nicht gehört haben sollten im letzten Semester, dann würde ich Ihnen ganz, ganz dringend ans Herz legen, dass Sie die im nächsten Semester hören. Also, dass Sie im Sommersemester 18 die Numerik von Differentialgleichungen hören. Die gedachte Reihenfolge ist eigentlich, dass Sie die zuerst hören und danach diese Veranstaltung mit den Numerik von partiellen Differentialgleichungen hören. Es ist thematisch nicht unbedingt zwingend. Also wir haben jetzt eigentlich an keiner Stelle der Vorlesung, brauchen wir die Ergebnisse aus der Vorlesung so wirklich mathematisch, aber es ist einfach die viel naheliegendere Art, Differentialgleichungen zu lösen. Also wenn Sie eine Differentialgleichung haben, dann ist das ganz Naheliegende, was man machen würde, wäre zu sagen, wir interpretieren alle Ableitungen klassisch, wir ersetzen die Differentialquotienten, die in der Ableitung drinstecken, ersetzen wir durch Differenzenquotienten, dafür brauchen wir dann nur endlich viele Auswertungen von der Funktion, schreiben uns entsprechend alle Ableitungen als irgendwelche linearen Gleichungen in den Auswertungen der Funktion in den Punkten und probieren auf die Art und Weise Differentialgleichungen zu diskretisieren. Und diesen ja einfacheren Zugang, die Vorlesung ist wirklich sehr, sehr viel einfacher, auch im Vergleich zu dem, was wir hier gemacht haben, ist sehr viel stärkeres, schwereres Geschütz, was wir hier auffahren mussten, ist das die sehr viel leichtere, sehr viel intuitivere Vorlesung. Und eigentlich die Schwierigkeiten, die wir mit partiellen Differentialgleichungen haben in der Vorlesung, sind eigentlich die Motivation dafür, dass wir in dieser Vorlesung die entsprechend schweren Geschütze auffahren. Das Ganze ist eine Viersemesterwochenstunden-Vorlesung. Also wenn Sie an eine Spezialisierung in der Numerik denken, dann wäre der kanonische Weg, diese Vorlesung entweder letztes Semester gehört zu haben oder sie im nächsten Semester zu hören. Die Vorlesung jetzt als 2 Semesterwochenstunden und dann noch ein Seminar dazu, das sei entweder in diesem Semester, ganz viele von Ihnen sind ja schon in meinem Seminar in diesem Semester. Ansonsten wäre das nächste Seminar, was geeignet wäre, um das zu einer Spezialisierung zu ergänzen, wäre dann im Wintersemester 18/19. Damit hätten Sie entsprechend auch, wenn Sie jetzt noch nicht im Seminar sitzen, wenn Sie die Vorlesung noch nicht gehört haben, wäre das auch so ein Weg, eine Spezialisierung in der Numerik von Differentialgleichungen zu machen. Vielleicht mit der Idee, dann danach eine Bachelor- oder Masterarbeit da drin zu schreiben. Ja, ansonsten lassen Sie uns, mit der Evaluation, das wollte ich Ihnen noch sagen, wir kriegen die, seit die elektronisch ist, kriegen wir die sehr, sehr schnell zurück. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass ich die nächste oder übernächste Woche, also noch bevor das Semester endet, mit Ihnen kurz besprechen kann, wenn Sie irgendwas Spannendes reingeschrieben haben in die Freitextfelder. Und ich stelle die auch auf die Homepage von der Veranstaltung, sodass Sie die auch selber sehen können. Ja, dann lassen Sie uns weitermachen mit der Vorlesung. Wir haben partielle Differentialgleichungen dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, wir lösen uns vom Differenzierbarkeitsbegriff, vom klassischen, haben sie umformuliert in eine Variationsformulierung, also die Ableitung schwach interpretiert, das Ganze umformuliert in eine äquivalente Variationsformulierung in Hilberträumen, haben uns überlegt, dass diese Variationsformulierungen unter gewissen Bedingungen immer lösbar sind, der Satz von Lax-Milgram, und haben uns überlegt, dass wenn wir diese Variationsformulierung in endlich dimensionalen Teilraum lösen, dass dann einfach ein lineares Gleichgewicht System rauskommt und dass die Lösung gegen die wahre Lösung konvergiert, wenn wir schaffen, dass diese endlich dimensionalen Unterräume immer, ja, wenn Sie so wollen, immer, immer besser den unendlich dimensionalen wahren Lösungsraum approximieren. Das war das C-Lemma. Das heißt, Sie programmieren das alles schon parallel immer auf den Übungsblättern. Das machen wir sogar so, dass Sie sogar der Vorlesung ein bisschen voraus sind und schon Dinge programmieren, die wir theoretisch noch gar nicht abgesichert haben in der Vorlesung. Das heißt, was wir noch machen, was wir uns jetzt überlegen müssen, ist, ob diese endlich dimensionalen Teilräume, typischerweise stückweise lineare Funktionen, ob man mit denen die Funktionen im Lösungsraum, also H1-Funktionen, ob man die gut approximieren kann. Und da waren wir letzte Woche in dem Beweis vom Satz 3.12, da haben wir die eine Hälfte schon von bewiesen, die andere Hälfte noch nicht. Also Satz 3.12, ausführlich hatten wir ihn letzte Woche an der Tafel nochmal kurz zusammengefasst. Da wollten wir zeigen, wenn wir ein U haben, was eine C-Unendlich-Funktion erstmal ist, auf einer zweidimensionalen Menge Omega. Und die Idee und dass wir diese Funktion dann gut approximieren können durch stückweise lineare Funktionen. Die Idee dahinter war, dass wir schon wissen, dass wir H1-Funktionen gut durch C-Unendlich-Funktionen approximieren können. Also wenn wir die wiederum gut durch stückweise lineare Funktionen approximieren können, dann können wir jede H1-Funktion gut durch stückweise lineare Funktionen approximieren. Und mit dem CR-Lemma konvergiert dann unsere Methode der finiten Elemente. Ja, wie approximieren wir das U gut durch stückweise lineare Funktionen? Das Naheliegende war, da einfach die interpolierende stückweise lineare Funktion zu nehmen. Also wir nehmen uns eine Funktion v von x und definieren uns die als Summe i gleich 1 bis m. Das U ausgewertet an Knoten, also wir haben das Omega, haben wir trianguliert, eine Menge von Dreiecken zerlegt. Die Ecken der Dreiecke hatten wir die Punkte xi genannt in dem Satz. Und jetzt nehmen wir uns das u ausgewertet an einer Stelle xi und multiplizieren das mit der Basisfunktion aus dem Raum der stückweisen linearen Funktionen, die gerade an diesem Knoten gleich 1 ist, halt an allen anderen Knoten gleich 0. Also ohne die Summe wäre das gerade die Funktion, die am Knoten xi gleich 0 ist, an allen anderen gleich 0. Entsprechend aufsummiert über alle Knoten kriegen wir gerade raus, dass v von xj dann genau u von xj ist und dazwischen stückweise linear. Und dann haben wir uns überlegt, dass da zwei Abschätzungen gelten. Die erste haben wir schon bewiesen. Die erste war, dass u minus v in der L2-Norm kleiner gleich ist Wurzel aus 3 mal Flächeninhalt von Omega mal h Quadrat mal die C2-Seminorm von U, wobei das h die maximale Kantenlänge der Dreiecke war. Und die Dreiecke hatten wir T1 bis, das wird als Grenzindex genommen, T groß n. Das heißt, wenn wir die Kantenlänge der Dreiecke immer kleiner machen, dann geht diese interpolierende Funktion konvergiert in der L2-Norm tatsächlich gegen die C-Unendlich-Funktion, und zwar mit der Geschwindigkeit h². Wenn wir die Kantenlänge halbieren, viertelt sich hier die Fehlerschranke. Das haben wir schon bewiesen letztes Mal. Was noch offen ist, ist, was wir für das CR-Lemma brauchen, so wie wir das CR-Lemma formuliert haben, ist, dass wir für die Konvergenz bekommen wir in der Norm des Raums, wo wir die Lösung gesucht haben, wo die Voraussetzungen von Lax-Milkram gegolten haben. Das war bei unseren Gleichungen der Raum H1. Wir hatten festgestellt, dass wir in dem Raum H1 eine eindeutig existierende Lösung haben. In dem hatten wir die stetige Abhängigkeit der Lösung von den Eingangsdaten, zum Beispiel der rechten Seite f. Das war, wenn ein Fehler in f wirkt sich auf das u stetig aus in der H1-Norm. Und das CR-Lemma sagt uns eben auch, dass unsere Ansatzfunktionen, also unsere Lösungen der finiten Elemente-Verfahren, die konvergieren in der H1-Norm gegen die wahre Lösung, wenn wir in der H1-Norm H1-Funktionen gut approximieren können durch stückweise lineare Funktionen. Also was uns hier noch fehlt, wäre auch u minus v in der H1-Norm gut approximieren zu können. Das heißt, zusätzlich zur L2-Norm brauchen wir noch, dass wir auch den Gradienten von u minus dem Gradienten von v, dass das ebenfalls gegen 0 konvergiert für h gegen 0. Das tut es im Allgemeinen leider nicht, aber das tut es dann, wenn wir noch einen zusätzlichen Faktor unter Kontrolle hatten. Wir haben nämlich als Fehlerabschätzung 3 mal die Wurzel vom Flächeninhalt mal h nur noch mit der Potenz 1, dann mal so einen zusätzlichen Faktor Alpha mal u in der C2-Omega-Seminorm. Und das Alpha war gerade das Maximum über klein ht geteilt durch groß ht über alle Dreiecke t in geschwungen t. Und das klein ht war gerade die längste Kantenlänge. Und das groß ht war die kleinste Höhe in einem Dreieck. Und anschaulich bedeutete das, dass die Dreiecke nicht entarten dürfen. Die dürfen nicht beliebig spitz werden, nicht beliebig kleinen Winkel bekommen. Das heißt, die Dreiecke müssen irgendwo, die sollen zwar kleiner werden, aber die sollen irgendwie gleichmäßig in allen Kantenlängen kleiner werden. Wenn wir das sicherstellen, dann konvergiert auch die Ableitung. Und wenn wir beides zusammen haben, können wir C-Unendlich-Funktionen beliebig genau approximieren, damit H1-Funktionen beliebig genau approximieren. Damit konvergiert die Methode der finiten Elemente. Ja, B möchte ich noch beweisen heute mit Ihnen. Dafür brauchen wir 1-2 Abschätzungen, die wir schon in A hergeleitet hatten. Also das Erste, was wir uns überlegen müssten, war, in A sind wir so gestartet, dass wir uns das Ganze angeguckt haben, wollten die L2-Norm hier abschätzen. Die L2-Norm ist das Integral über ganz Omega von dem Ding zum Quadrat. Integral über ganz Omega ist die Summe über die Integrale über die einzelnen Dreiecke. Und auf den einzelnen Dreiecken wissen wir viel. Auf den einzelnen Dreiecken sind das hier alles lineare Funktionen. Da konnten wir viele Argumente bringen. Das heißt, es lohnt sich erstmal, das Ganze auch für ein einzelnes Dreieck zu betrachten. Und am Ende dann, also wenn wir für ein Dreieck die Abschätzung haben, können wir das aufsummieren, um eine Abschätzung auf ganz Omega zu haben. Also wir nehmen uns erstmal ein Dreieck, sei t in geschwungen t ein Dreieck mit Ecken, ja, irgendein xi, xj, xk wären jetzt die Ecken, und obda nehmen wir die Ecken einfach als x1, x2, x3. entsprechend alles zweidimensionale Vektoren. Dann haben wir es ein bisschen einfacher gleich mit den Indizes. Nun haben wir uns schon überlegt, dass dann das V von x, was wir hier haben, das sieht auf einem Dreieck besonders einfach aus. V von x ist dann nämlich einfach, wenn das x aus dem Dreieck t ist, dann ist das V von x ist diejenige lineare Funktion, die in den Ecken gerade die Werte hat von v. Und die Werte von v an den Ecken sind die Werte von u. Das heißt, das ist gerade diejenige lineare Funktion, die in der ersten Ecke den Wert u von x1 hat, in der zweiten den Wert u von x2, in der dritten den Wert u von x3. Und die kriegen wir gerade dadurch raus, dass wir die drei Funktionen aufsummieren, die in der einen Ecke 1 sind, in der anderen 0 und entsprechend in der nächsten 1 und in der vorherigen 0. Das heißt, das v von x wäre nichts anderes als v von xi mal lambda i von x. Bleiben wir ruhig bei k, dann passt es zum Skript mit den Indizes. V von xk mal lambda k von x, k gleich 1 bis 3. Auf die Art und Weise hätten wir eine Funktion, die in den Ecken x1, x2, x3 mit dem v übereinstimmt. Ansonsten eine lineare Funktion ist. V von x ist auch eine lineare Funktion auf dem Dreieck. Also müssen sie insgesamt übereinstimmen. Und v von xk ist ja gleich u von xk nach Konstruktion, dass das gerade diese interpolierende Funktion war. Das brauchen wir. Und dann hatten wir uns überlegt, wie wir das u von xk durch u von x ausdrücken können, damit wir v von x minus u von x abschätzen können. Und dasselbe wollen wir ja jetzt. Jetzt wollen wir Gradient von v minus Gradient von u abschätzen. Also wenn wir eine Darstellung haben für v von x minus u von x, können wir davon den Gradient nehmen. Um hier das u von x reinzubekommen, hatten wir uns überlegt, wenn wir hier dieses Dreieck hatten haben, mit Ecken x1, x2, x3 und wir haben irgendeinen Punkt u in diesem Dreieck, dann haben wir betrachtet die Verbindungslinie von u zu einer der Ecken, also zum Beispiel hier zur Ecke x2 und haben gesagt, diese Verbindungslinie hier, auf dieser Verbindungslinie tailern wir das u, also hier in der Mitte haben wir das x. Und dann haben wir unsere Funktion u, die eigentlich vom Zweidimensionalen ins Eindimensionale gegangen ist, die haben wir eingeschränkt auf diese gelbe Verbindungslinie hier. Damit haben wir eine eindimensionale Funktion bekommen und diese eindimensionale Funktion, von der haben wir die Ableitung ausgerechnet. Die hat sich mit der Kettenregel ergeben aus der Ableitung von u und eben der Parametrisierung von dieser Strecke. Da kam dann ein dk gleich xk minus x ins Spiel. Das ist gerade die Richtung, wie wir von x auf xk, die uns von x auf xk bringen würde. Also was ich hier eingemalt habe, das Gelbe, wäre zum Beispiel der Vektor d2. Ja, und beides zusammen konnten wir dann benutzen, um die Funktion auf dieser eindimensionalen Linie hier zu tailern. Und was da rauskam, war, also wie in Teil a des Beweises, dass u von xk gleich ist u von x plus Gradient von u von x mal dk plus das Integral 0 bis 1 dk transponiert, dann die Hesse-Matrix von u an der Stelle x plus t dk mal den Vektor dk, also liegender Vektor mal Matrix mal stehender Vektor, gibt wieder ein Skalar und das Ganze mal 1 minus t und aufintegriert über t, das galt für alle x in t. Ja, und das können wir jetzt wieder zusammensetzen und kriegen damit raus. Wenn wir diesen Ausdruck hier einsetzen in diese lange Summe, dann kommt da eine ganz, ganz lange Summe raus. So ähnlich war das letzte Woche auch schon. Und in dieser ganz, ganz langen Summe, also haben wir hier nochmal drei Terme, die hier jeweils mit diesen Lambda-Ks multipliziert werden und aufsummiert werden. Und das Schöne war, die ersten beiden Terme konnten wir analytisch ausrechnen, indem wir diese speziellen Eigenschaften von Lambda ausgenutzt haben. Dasselbe machen wir jetzt nochmal, setzen das wieder ein in diese Funktion hier und nehmen aber dann auch noch den Gradienten davon. Machen wir das gleich in einem. Also daraus folgt, der Gradient von v von x, der ist gleich. Diese Summe hier mit dieser Gestalt hier eingesetzt und ich spalte es gleich auf in diesen und diesen Summanden. Dann haben wir hier also die Summe k gleich 1 bis 3. Erstmal nur der Teil hier gibt uns u von x mal lambda k von x und ich schmieche gleich ein bisschen mit rum und dann haben wir den Gradienten noch genommen. Das heißt, das würde uns geben Gradient u von x mal Lambda k von x. Ich schmiere gleich ein bisschen drin rum an der Tafel und nehme das Gradient von u, nehme ich gleich aus der Summe mit raus. Das hatte sich auch in Teil a gelohnt, dass wir die Dinge aus der Summe rausnehmen, möglichst nur einen Ausdruck mit den Lambda k's da stehen haben und der wurde dann ja meistens irgendwie einfach. Also das hier wäre dann der Gradient von, Entschuldigung, wir haben u von xk da stehen, das heißt, das u von xk kann ich auch noch rausnehmen aus dem Gradienten. Dann haben wir also u von xk stehen mal dem Gradienten der Summe k gleich 1 bis 3, indem ich das u von x hier eingesetzt habe und den Gradienten genommen habe. Zweiter Summand, wir setzen diese Geschichte hier ein in die Summe. Summe k gleich 1 bis 3. Dann haben wir hier stehen diesen Ausdruck eingesetzt anstelle von u von xk. Das heißt, hier steht der Gradient von u von xk, u von x mal dk und beachten Sie, ich mache es doch langsam, damit wir mit dem Gradienten den Überblick behalten. Denn die Schwierigkeit ist jetzt, wir haben in dem u von xk, haben wir das x mit drin stehen. Und dann nehmen wir davon den Gradienten. Wenn wir aber das Ganze betrachten, erstmal die drei Punkte xk, die sind ja fest. Das heißt, die verändern sich nicht mit. Ich mache das doch in einem Zwischenschritt nicht. Also daraus folgt erstmal, dass der Gradient von v von x, der ist gleich die Summe k gleich 1 bis 3 u von xk, das hängt ja gar nicht von x ab, mal dem Gradienten von lambda k von x. Und jetzt erst, nachdem wir den Gradienten schon daran vorbeigezogen haben, jetzt erst drücken wir das u von xk aus in Abhängigkeit von dem u von x. Auf die Art und Weise vermeiden wir, wenn wir das hier zuerst einsetzen, dann haben wir hier einen Ausdruck, der vorne auch von x raus steht. Das heißt, die Gradienten werden sehr viel komplizierter, als wenn wir zuerst den Gradienten hier drauf anwenden und danach den Wert für u von xk einsetzen. Am Ende muss bei beiden das Gleiche rauskommen, denn wir haben ja diese Formel, die gilt für das u von xk. Aber wir arbeiten natürlich mit der Formel, die leichtere Formel für uns ist. Dementsprechend habe ich hier für das u von xk, gucken wir uns das nochmal an, wir haben hier die Summe der Gradienten lambda k von x und das Ganze für das u von xk, u von x eingesetzt und ich ziehe den Gradienten gleich wieder raus aus der Summe. Das heißt, dann stimmt dieser erste Ausdruck. Das Ganze mit dem zweiten Ausdruck, da hätten wir ebenfalls die Summe k gleich 1 bis 3. Ja, dieser Summand hier, Gradient u von x mal dk. Und dieser Ausdruck dann, achten Sie drauf, den müssen wir tatsächlich erst ausgerechnet haben, dieses Skalarprodukt, das ist ein Skalar. Und der wird dann mal genommen mit dem Gradienten von lambda k von x. Und hier können wir auch nicht mit Assoziativgesetz arbeiten, denn die Dimensionen stimmen nicht. Ja, weil Vektor mal Vektor, das könnten wir nicht anders klammern. Das heißt, wir müssen das wirklich zuerst ausrechnen, dieses Skalarprodukt. Und dann wieder der lange hässliche Ausdruck mit dem Integral drin, also plus die Summe k gleich 1 bis 3, das lange hässliche Integral 0 bis 1. Und Sie erlauben mir vielleicht, ich schreibe das wieder einfach als Integral, Pünktchen, 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 dt. Und dieses Integral mit dem Pünktchen, ich führe jetzt nicht noch einen extra Bezeichner ein, ich glaube, es ist am suggestivsten, dass wir dieses lange Integral einfach mit diesem Integral, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen schreiben. Und das dann immer nochmal Gradient lambda k von x. So, das ist prima, weil über diese Dinge wissen wir schon ganz viel. Diese Summe k gleich 1 bis 3 von lambda k von x, hatten wir uns überlegt, ist ja gerade diejenige Funktion, die linear ist, weil sie zusammengesetzt ist aus stückweise linearen Funktionen auf dem Dreieck. Also auf dem Dreieck t, das wir betrachten, ist das Ding eine lineare Funktion. Die hat im x1 hat sie den Wert 1, in x2 hat sie den Wert 1, in x3 hat sie den Wert 1. Das heißt, wir haben eine lineare Funktion, die in drei Ecken gleich 1 ist, eine Ebene, die in drei Werten gleich 1 ist. Das ist ein Hocker mit drei Beinen, der fällt nicht um, der hat überall den Wert 1. Das heißt, das Ding ist einfach die 1-Funktion. Und damit ist der Gradient davon, der ist einfach gleich 0. Das heißt, der erste Term ist wieder wunderbar, der fällt wieder weg. beim zweiten Term, der sieht auch nicht wirklich schlecht aus, weil irgendwie haben wir ja auch was mit Gradient Lambda K von x, dk mal Lambda K konnten wir letztes Mal auch schon abschätzen. Das Problem ist diese Klammerung, wir können nicht einfach das dk mit dem Ding verrechnen. Da müssen wir, kommen wir nicht drum rum, das müssen wir tatsächlich einmal aufdröseln. Summe k gleich 1 bis 3, Gradient u von x mal dk mal Gradient Lambda K von x. Dröseln wir dieses Skalarprodukt auf, um das dk irgendwie mit dem Lambda K zu verrechnen und wie in A arbeiten zu können, ist gleich Summe k gleich 1 bis 3. Und jetzt haben wir hier ein Vektorprodukt aus einem Skalarprodukt aus zwei zweidimensionalen Vektoren. Also das wäre die Summe i gleich 1 bis 2. Erste Komponente von Gradient U wäre d1u und entsprechend hier die ite Komponente des Gradienten wäre die ite Ableitung von u an der Stelle x und das multipliziert mal die ite Komponente des Vektors dk. dk war dieser gelbe Vektor hier, der ist ein zweidimensionaler Vektor, der hat entsprechend zwei Komponenten. Da wir den unteren Index schon belegt haben, benutzen wir an der Stelle das di, das oben i für die obere Komponente. Also dk soll sein der Vektor dk oben 1, dk oben 2 und analoge Notationen für x, k und x. Ja, und dieses Ding wird dann multipliziert mit Gradient Lambda k von x. Und jetzt können wir das dk mit dem Gradient Lambda k zusammenbringen und hoffentlich so ein ähnliches Argument wie in A bringen. Also was machen wir? Wir vertauschen die beiden Summen und nehmen die Summe über k, ziehen wir durch, soweit wie es geht, haben also hier die Summe i gleich 1 bis 2. Die ite-Ableitung von u von x mal die Summe k gleich 1 bis 3 dk ite-Komponente mal Gradient Lambda k von x. Ja, in Teil A letzte Woche haben wir ausgenutzt, dass das dk gleich xk minus x ist. Das x war prima, weil das konnten wir rausziehen aus der Summe und dann blieb da diese Summe der Lambda k stehen, über die wir ja schon was wissen. Dasselbe Spielchen können wir hier machen. dki wäre ja gleich xk minus x und davon jeweils die ite-Komponente. Also das wäre xk ite-Komponente minus x die ite-Komponente. Und jetzt ziehen wir das in Gedanken auseinander. Der Summand mit dem minus xi hier, da steht das xi, steht gar nicht, da steht kein k drin. Das können wir aus der Summe rausziehen. Das heißt, bei diesem zweiten Summanden hier taucht auf die Summe k gleich 1 bis 3 Gradient Lambda k von x. Die haben wir aber hier schon mal abgeschätzt, die ist einfach gleich 0. Das heißt, dieser zweite Summand mit dem minus xi, das fällt einfach komplett raus. Bleibt nur das Stehen vorne mit dem xki, damit schreibe ich es nochmal auf. Dann hätten wir da also stehen, die Summe i gleich 1 bis 2, die ite-Ableitung von u an der Stelle x, dann die Summe k gleich 1 bis 3, das dki zerlegt in xki minus xi und der Term mit dem minus xi, der gab eh schon 0 und nochmal Gradient Lambda k von x. So, wischen wir hier gleich ein bisschen drin rum. An der Stelle ist wieder die Frage, hatten wir bei A, hatten wir so ein Argument angewandt, wenn wir die Lambda Ks aufsummieren, mal irgendwelchen Werten, dann haben wir da eine lineare Funktion, wo wir was drüber wissen, was die in den Ecken ist und dann konnten wir da drin wieder sehen, dass es vielleicht eine bestimmte lineare Funktion ist. Dasselbe machen wir hier. Damit wir das machen können, nehmen wir den Gradient erstmal raus. Das xk hängt nicht von x ab, das sind die festen Werte des festen Ecken des Dreiecks. Das heißt, wir kriegen den Gradienten, den kriegen wir hier dran komplett vorbei, bis vor die Summe dran. Beachten Sie mal, dass Sie den Überblick über die Dimensionen behalten. Lambda k von x ist eine skalare Funktion, das xk von i ist eine skalare Funktion, davon der Gradient ist ein Vektor und das wird hier mit einem Skalar multipliziert, mit dem gesamten Vektor. Also hier haben wir kein Skalarprodukt, sondern einfach einen Skalar mal Vektor stehen. Dann haben wir hier stehen eine Funktion, die ist xki in den drei Ecken. Also wenn wir jetzt die j-Ecke einsetzen, dann kriegen wir gerade die xji raus. Das Ganze für alle drei Ecken. Das heißt, wir haben eine Funktion, die ist gerade die ite-Komponente von x in der jeweiligen Ecke, wo wir sie auswerten. Das ist eine skalare Funktion, die gibt uns bei jeder Ecke, also zum Beispiel bei 1, die gibt uns gerade die erste Koordinate der Ecke, an der ersten Ecke, an der zweiten Ecke und an der dritten Ecke. Das heißt, es ist die lineare Funktion, die in den Ecken übereinstimmt mit der ersten Komponente von x. Also was hier rauskommt, ist einfach x oben i. Prüfen Sie es nach, das ist eine lineare Funktion, weil zusammengesetzt ist aus linearen Funktionen. Das hier ist eine lineare Funktion. Wenn Sie aus einem Vektor x einfach nur die erste Komponente rausnehmen, ist wie das Skalarprodukt von dem Vektor mit dem Vektor 1, 0 zu bilden. Das ist eine lineare Funktion, also es sind beides lineare Funktionen. Und in der j-Ecke kommt hier xji raus und hier kommt lambda xk von xj ist delta kj, kommt xji raus. Das heißt, das sind beides lineare Funktionen, die in drei Ecken übereinstimmen. Das heißt, das muss insgesamt die gleiche lineare Funktion sein. Also das ist identisch der Funktion x oben i. Nun ohne den Gradienten bisher. Das ist ganz deutlich. Jetzt nehmen wir den Gradienten davon. Das heißt, wir nehmen den Gradienten von der Funktion, die ein x abbildet auf die ite Komponente von x. Das ist der Gradient. Der Gradient ist die partielle Ableitung nach den beiden Komponenten. Das heißt, wir nehmen einmal die Ableitung nach der ersten Komponente und einmal die Ableitung nach der zweiten Komponente. Und je nachdem, wenn das i gleich 1 ist, kommt gerade bei dem ersten 1, 0 raus. Wenn das i gleich 2 ist, kommt gerade bei dem zweiten 1, 0 raus. Das heißt, der Gradient von xi ist gerade ein Vektor, der, schreiben wir es einmal noch auf, also hieraus folgt erstmal Summe diu von x mal Gradient von der Funktion xi, i gleich 1, bis 2. So, der Gradient von xi ergab, wenn das i gleich 1 ist, gibt das den Vektor 1, 0. Machen wir es vielleicht so, ist vielleicht am einfachsten. Das hier ist gleich 1, 0 für i gleich 1. Dann ist die Komponente die Ableitung nach der ersten Komponente. Dann steht hier die erste Komponente von x. Die Ableitung danach ist gleich 1. Die Ableitung nach der zweiten Komponente ist gleich 0. Wenn das hier das i gleich 2 ist, kommt 0, 1 raus, weil wir dann, wenn wir nach der zweiten Komponente ableiten, eine 1 rausbekommen. Ja, das heißt, wir nehmen das diu von x einmal mal 1, 0 und addieren es für i gleich 1 und addieren di von u von x in der zweiten Komponente drauf. Das heißt, was wir gemacht haben, ist d1 von u in die obere Komponente zu schreiben und d2 von u in die untere Komponente zu schreiben. Das heißt, das, was da rauskommt, ist nichts anderes als der Gradient von u von x, nämlich die erste Ableitung der ersten Komponente und die zweite in der zweiten Komponente. Das heißt, es ist wieder wie in A, dieser lange hässliche Summe, die da steht, die Terme werden tatsächlich ganz, ganz einfach. Wir haben bisher raus, dass der Gradient von v einfach gleich ist dem Gradienten von u plus noch diesen Term hier, den haben wir noch. Mit denen haben wir noch nichts gemacht. Aber das ist auch wunderbar, denn wir möchten ja gerade die Abschätzung haben, Gradient von v minus Gradient von u, das möchten wir gerne abschätzen. Und wir haben jetzt Gradient von v minus Gradient von u, ist diese Summe k gleich 1 bis 3, langes hässliches Integral, wo irgendwas mit den zweiten Ableitungen drin steht. Das heißt, da bietet sich's an, da jetzt mit Dreiecksumgleichung einfach alles abzuschätzen, zweite Ableitung gegen ihr Maximum abzuschätzen, etc. Also insgesamt wissen wir damit, Gradient v von x minus Gradient u von x, das ist gleich das lange hässliche Integral Summe k gleich 1 bis 3 Integral 0 bis 1. Ich schreibe es mit so ein paar Lücken und dann kann ich da gleich Beträge oder Skaraglidnormen dran drüber ziehen, um das abzuschätzen. dk transponiert zweite Ableitung von u, also Hesse-Matrix von u, x plus t dk. dk mal 1 minus t dt. Ja, ziehen gleich Normen drüber. Das sind Vektoren, zweidimensionale Vektoren jeweils. Gradient v minus Gradient u ist ein zweidimensionaler Vektor. Und an der Stelle hier habe ich noch vergessen, dass hier noch ein Gradient lambda k von x auch mit drin steht. Ist auch ein zweidimensionaler Vektor. Ja, ziehen wir Normen drüber, dann ist also die Norm von diesem Ausdruck, also achte, die Euklid-Norm ist das erstmal noch, wir sind immer noch in einer festen Stelle x, in einem festen Dreieck, möchten das Ganze jetzt abschätzen und dann integrieren wir über alle x über das Dreieck und machen das Ganze, die Summe über all, das Integral über alle x in allen Omegas ist die Summe über x in allen Dreiecken aufintegriert. Das wäre dann kleiner gleich, ziehen wir gleich die Normen rein, die Norm von diesem Ausdruck hier mal Betrag hiervon, kann ich mir die Beträge sparen, das 1 minus t ist sowieso immer nicht negativ, mal die Norm vom Gradient lambda k von x. Ja, dieses Ding hier hatten wir uns überlegt, wie wir es abschätzen können. Was hier steht, konnten wir abschätzen, das ist kleiner gleich. Erstmal kleiner gleich der Norm von dk zum Quadrat mal eine mit der Euklidnorm verträgliche Matrixnorm von U2' der Hesse-Matrix x plus t dk abgeschätzt. Eine verträgliche Matrixnorm wäre zum Beispiel die davon von der Euklidnorm induzierte Spektralnorm, also der größte Singulärwert von der Hesse-Matrix. Die ist allerdings, oder der größte, die Wurzel des größten Eigenwertes von dieser Matrix adjungiert mal sich selber genommen. Das Ding ist furchtbar kompliziert, typischerweise abzuschätzen und zu gebrauchen. Deswegen nehmen wir in der Numerik immer gerne die Frobenius-Norm stattdessen. Die ist nämlich ebenfalls verträglich mit der Euklidnorm und einfach noch ein bisschen größer als die Spektralnorm und hat den Vorteil, dass sie ganz einfach abzuschätzen ist. Die Frobenius-Norm war ja einfach gleich die Einträge quadratisch aufsummiert und davon dann die Wurzel genommen. In den Einträgen stehen immer irgendwelche zweiten Ableitungen drin. Also Hesse-Matrix war ja abwechselnd also zweimal nach der ersten Koordinate abgeleitet, einmal nach der ersten, einmal nach der zweiten und so weiter in den verschiedenen Einträgen. Das heißt, das, was da drin steht, ist schlimmstenfalls das Schlimmste, was passieren kann bei einer zweiten Ableitung von U über irgendeinen Wert. Da sind ja die Zwischenwerte drin, machen wir es gleich über ganz Omega. Das heißt, die Einträge von dieser Matrix, die sind alle dk², die sind alle kleiner gleich dem U in der C2 Omega Seminorm, also dem Maximum aller zweiten partiellen Ableitungen über alle x in Omega, davon die Beträge. Und das haben wir in jedem einzelnen Eintrag in dieser Frobenius-Norm. Das heißt, wenn wir die quadratisch aufsummieren, haben wir das Ganze, haben wir viermal das Quadrat hiervon. Und wenn wir dann die Wurzel daraus nehmen, haben wir zweimal dieses Ding. Also das ist diese Matrix ist kleiner gleich zweimal dieses Maximum. So, und die Norm von dk, das schmiere ich ja auch gleich rein und wisch drin rum, die Norm von dk, das dk war ja gerade, es ist jetzt auf der hinteren Tafel, das x minus xk, diese gelbe Linie, die wir da vorhin eingemalt haben, diese gelbe Linie kann niemals länger sein als die längste Kantenlänge in dem Dreieck, weil sie dadurch ja schon aus dem Dreieck draußen wären. Das heißt, das ist auf jeden Fall kleiner gleich h. Also dieser Ausdruck hier ist kleiner gleich h Quadrat mal 2 mal diese u c2 Seminorm. Dann bleibt also noch stehen, kleiner gleich, was haben wir jetzt? Die 2 haben wir. Wir haben das h², wir haben u in der c2 Omega Seminorm und dann haben wir da noch stehen das Integral über 1 minus t dt von 0 bis 1 und wir haben da stehen die Normgradient lambda k von x. Ja, das ist wieder einfach, das ist, wenn wir analytisch ausrechnen, das geometrische einfach ein Dreieck mit Seitenlänge 1, das heißt und rechtwinklig, also das ist 1/2, das sehen wir direkt geometrisch oder indem wir eben die Stammfunktion t minus t Quadrat halbe einsetzen und 1, 0 einsetzen. Was noch fehlt ist und was diese Sache jetzt nochmal extra macht, oder besonders macht gegenüber a, ist jetzt haben wir hier den Gradienten stehen von lambda k von x und ich habe vergessen, ich habe ganz am Anfang noch eine Summe stehen. Nehmen wir alles raus, hier haben wir eine Summe stehen, k gleich 1 bis 3 von diesem Ausdruck. Der war in Teil A, war der nicht so schlimm, weil in Teil A konnten wir die Beträge, haben wir einfach nicht so weit reingezogen und haben dann ausgenutzt, dass die Summe k gleich 1 bis 3 von den Lambda-Ks, dass die einfach die 1-Funktion war. Das können wir an der Stelle leider nicht machen. Also an der Stelle geht jetzt wirklich ein, wie schlimm ist die Steigung von diesen Basisfunktionen Lambda-Ks. Diese Basisfunktionen Lambda-Ks sahen ja so aus, dass die bei einem Dreieck, das ist gleich ein bisschen entartet mit sehr spitzen Winkeln, dass die in einem Punkt 1 waren und im anderen Punkt 0. Also schlimmstenfalls wäre, also wie sieht dann die schlimmste Steigung in einem solchen Dreieck aus? Also wenn Sie drei Punkte festgelegt haben, Sie können einen der Punkte auf 1 legen, die anderen auf 0, wie schief kann dieser Hocker schlimmstenfalls stehen? Nun, und das wird sicherlich, das möchte ich gerne einfach nur ein bisschen geometrisch mit Ihnen veranschaulichen, das können Sie natürlich jetzt einfach die Form hinschreiben, also Sie können sich für Lambda k setzen Sie eine allgemeine lineare Funktion im Zweidimensionalen an, Parameter a mal erste Koordinate plus Parameter b mal zweite Koordinate plus Parameter c, dann haben Sie also drei Parameter, die Sie einstellen müssen, entsprechend haben Sie drei Werte an den Punkten, die Sie gerne haben möchten, 0, 0 und 1 und damit können Sie die drei Parameter bestimmen, damit haben Sie eine explizite Form für für das Lambda k und dann können Sie den Gradienten davon ausrechnen und können sich probieren, den abzuschätzen. Auf die Art und Weise können Sie das immer ganz rigoros beweisen. Das sind aber so einfache Dinge, dass wir uns das auch geometrisch herleiten können und sicherlich alle eine Fleißarbeit für Sie wäre, das auch rigoros zu beweisen. Was wäre die schlimmste Steigung, die hier auftreten könnte bei dem Dreieck? Nun, die schlimmste Steigung wäre sicherlich, wenn die 1 am nächsten ist an der 0. Also wenn wir hier Nullen haben und hier die 1 haben, wäre das sicherlich am schlimmsten. Denn wenn ich hier eine 0 habe und hier eine 1, dann habe ich viel Platz, um von der 0, die hätte ich entsprechend auf der ganzen Linie hier weiter, um von der 0 auf die 1 zu kommen. Und am schlimmsten wäre die Steigung, wenn die 0, wenn die Seite, wo wir komplett auf 0 sind und der eine Punkt, wo wir auf 1 sind, wenn die am nächsten zusammen sind. Und diese Nähe ist gerade die Höhe bezüglich der Seite. Das heißt, die kleinste Höhe in dem Dreieck, die steuert uns, wie schlimm die Steigung schlimmstenfalls wird. Und wie schlimm ist die Steigung schlimmstenfalls? Nun, im schlimmstenfalls müssten wir mit der kleinsten Höhe im Dreieck von 0 auf 1 gekommen sein. Das heißt, wir hätten eine Steigung von 1 durch zurückgelegter Weg, also 1 durch kleinste Höhe im Dreieck. Hätten wir die 1 an der anderen Stelle, hätten wir eben 1 durch die andere Höhe als Steigung, die da auftreten würde. Und am schlimmsten ist eben dieser Wert, wenn wir hier die kleinste Höhe genommen haben. Das heißt aber, dieser Gradient von Lambda Kx, der ist die Steigung, die da drin steckt. Der Gradient ist ja ein Vektor, der zeigt in die Richtung mit dem steilsten Anstieg und hat als Betrag gerade diesen größten Anstieg. Das heißt, das hier ist gerade der schlimmste Anstieg von diesem Lambda K in dem Dreieck und der ist schlimmstenfalls, also der ist sogar gleich der Höhe bezüglich der Seite, die ist so, dass das Lambda K, das K gerade der Punkt ist, wo wir 1 sind und ansonsten auf 0 sind. Das ist gerade 1 durch die Höhe dazu und damit schlimmstenfalls die 1 durch die kleinste Höhe in dem Dreieck. Und die hatten wir genannt Groß H für Höhe, wenn man das groß schreibt, T in dem Dreieck T, in dem wir der Beweis von B gestartet ist, in dem wir noch sind. Also hier sind wir kleiner gleich 1 durch HT und zwar für alle K und dann macht die Summe K gleich 1 bis 3, macht uns einfach nur eine 3 noch dazu. Also dann steht da kleiner gleich 3 mal 1 und 1,5 hat sich weggekürzt, 3 mal H Quadrat mal U C2 Omega mal 1 durch HT. Und mit uns so ist die Abschätzung ein bisschen unschön, weil jetzt vergleichen wir das H, was die schlimmste Kantenlänge war in allen Dreiecken, vergleichen wir mit der kleinsten Höhe in einem speziellen Dreieck. Das könnten wir so machen. Also wir könnten hier das HT auch einfach die kleinste Höhe über alle Dreiecke genommen haben. Und dann vergleichen wir die schlimmste Seitenlänge, die wir haben, die größte Seitenlänge mit der kleinsten Höhe, die überhaupt da ist. In Dreiecken. Damit schätzen wir es aber ein bisschen zu schlecht ab. Denn es ist nicht schlimm, wenn das eine Dreieck eine große Seitenlänge hat und das andere Dreieck hat eine kleine Höhe. Also das heißt, wenn die Dreiecke ungleichmäßig groß sind, das macht uns eigentlich gar nichts. Solange die insgesamt alle kleiner werden, konvergiert das trotzdem gegen Null. Sondern wenn wir das sauberer abschätzen wollen, können wir an der Stelle noch sagen, wir schätzen das ab durch auch die größte Seitenlänge, aber nur in diesem Dreieck T, in dem wir gerade sind. Denn wir haben das dk, das kam ja daraus, dass wir die Norm von dem dk, diese gelbe Linie, abgeschätzt haben. Die ist erstmal nur in dem einen Dreieck, mit dem wir gestartet sind, da. Das heißt, wir können hier die Abschätzung nicht wie in a gleich gegen h machen, sondern erstmal nur gegen die größte Seitenlänge in dem Dreieck, wo wir sind. Dann sind wir also hier in dem Dreieck, wo wir sind. Und dann sehen wir, es ist nur wichtig, wie stark die größte Seitenlänge abweicht von der kleinsten Höhe in einem festen Dreieck. Verteilen wir das Ganze noch. Hier ein klein ht hin, hier dafür das Quadrat weg. Und dann war dieser Term hier, den hatten wir gerade gesagt, über alle Dreiecke das Schlimmste wäre, dieses Verhältnis Alpha genannt. Und das hier wäre eben entsprechend kleiner gleich dem schlimmsten h über alle Dreiecke. Und dann ist das, was hier rauskommt, also kleiner gleich 3h Alpha mal u in der C2-Norm. Und damit hätten wir also insgesamt die L2-Norm Gradient v minus Gradient u. L2-Norm Omega, das wäre ja gerade gleich die Wurzel, machen wir es mit dem Quadrat, dann spare ich mir die Wurzel, das wäre die Summe über alle Dreiecke T in Tau, das Integral über das Dreieck T, Norm, Euklid-Norm, Gradient U minus Gradient V, jeweils an der Stelle X ausgewertet, über X, über alle X im Dreieck integriert. dieser Ausdruck hier wäre jeweils kleiner gleich der Schranke, die wir hier haben, mal den Flächeninhalt, über die wir integriert haben. Also das wäre kleiner gleich der Summe über alle Dreiecke T in schön T mal den Betrag des Flächeninhalts des Dreiecks T mal das, was hier höchstenfalls das Maximum von dem Integranten. Der Integrant ist so groß ohne die Quadrate, also hätten wir hier 9 mal h Quadrat mal Alpha Quadrat mal U in der C2-Norm Omega. Und damit also insgesamt, das mache ich auch gleich mit rumschmieren, jetzt ist all das hier hinten steht, ist alles, können wir alles rausziehen aus der Summe, bleibt noch stehen die Summe über die Flächeninhalte der Dreiecke. Und das ist ja gerade der Flächeninhalt von Omega. Wir hatten angenommen, dass sich das Omega exakt triangulieren lässt. Den Zusatzfehler, den wir hätten, wenn wir ein rundes Omega hätten und dann irgendwelche krummlinigen Dreiecke hätten oder mit den Dreiecken Omega noch nicht ganz approximiert hätten, den betrachten wir ja gar nicht. Wenn Sie die Wurzel davon nehmen, haben Sie 3h Alpha. Dieses Ding hatten wir auch ins Quadrat, dieses Ding hier ohne Quadrat und aber die Wurzel von dem Flächeninhalt Omega dabei. Ja, und das heißt, für die praktische Anwendung bedeutet das, dass unser Verfahren konvergiert, wenn wir schaffen, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 geht. Also die Dreiecke müssen immer kleiner werden und gleichzeitig darf aber dieses Verhältnis größte Seitenlänge zu kleinster Höhe, das darf nicht beliebig schlecht werden. Also die Dreiecke dürfen nicht beliebig flach werden oder der Winkel in den Dreiecken, der darf nicht beliebig klein werden. Wenn wir das sicherstellen können, dann konvergiert unser in stückweise linearer Interpolant gegen die C-Unendlich-Funktion. Die können wir so wählen, dass sie ganz, ganz nah dran liegt an der vorgegebenen H1-Funktion. Das heißt, wir können unsere unbekannte Lösung können wir beliebig gut approximieren mit stückweise linearen Funktionen. Und das CR-Lemma sagt uns, Methode der finiten Elemente liefert uns im Wesentlichen bis auf Konstanten die Bestapproximation. Also wenn die interpolierende Funktion schon eine sehr gute Approximation ist, ist die Bestapproximation mindestens genauso gut. Das heißt, das Verfahren konvergiert. Ja, dann machen wir eine Viertelstunde Pause und um 21 bitte weiter. Ja, dann lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, was wir gezeigt haben damit. Wir haben uns diese Methode der zweidimensionalen linearen finiten Elemente angeguckt. Also dass wir im zweidimensionalen, wenn wir eine partielle Differentialgleichung, eine stationäre, elliptische, lineare partielle Differentialgleichung haben, auf einem zweidimensionalen beschränkten Gebiet, was wir in Dreiecke zerlegen können. Dann können wir das machen, können das Gebiet in Dreiecke zerlegen, können auf diesen Dreiecken lineare Ansatzfunktionen nehmen, das konnten wir elegant mit diesen Lambda-Is ausdrücken, können dann in diesem Unterraum die Variationsformulierung zu unserer partiellen Differentialgleichung lösen. Das ist im Endeffekt ein lineares Gleichungssystem lösen. Und wir wissen mit CR-Lemma, also wir wissen mit Lax-Milgram, dass das überhaupt immer lösbar ist. Das Gleichungssystem wird immer eine Lösung haben. Man kann sich auch überlegen, dass die Lösung, dass die Matrix in diesem linearen Gleichungssystem, die wird auch immer symmetrisch und positiv definiert sein. Und das können Sie zum Beispiel mit der Kolesky-Zerlegung sehr, sehr schnell lösen. Sie können, es gibt noch sehr, sehr effiziente Methoden, wie man das iterativ machen kann. Diese Gleichung wird typischerweise nur dünn besetzt sein. Sie werden, wenn Sie das implementiert haben, haben Sie gesehen, was da drin steht. Stehen sind so Integrale über Gradient Lambda i, Gradient Lambda k. Die sind also nur überhaupt dann ungleich 0, wenn die Lambda i's und Lambda k's zu benachbarten Dreiecken gehören, weil ansonsten die Träger von den beiden Funktionen einfach verschieden sind. Das heißt, Sie haben da dünn besetzte Matrizen. Es gibt sehr effiziente iterative Verfahren, um Gleichungssysteme damit zu lösen. Und wenn Sie das gelöst haben, dann sind Sie mindestens so gut, also sind Sie mindestens so nah dran an der Lösung, bis auf Konstanten nach dem CR-Lemma, mindestens so nah dran an der Lösung wie die Bestapproximation im Raum der stückweisen linearen Funktionen. Und die Bestapproximation ist mindestens so gut, wie eine spezielle Approximation ist. Und für eine spezielle Approximation, nämlich die interpolierende lineare Funktion, haben wir gesehen, dass die sehr, 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 sehr nah dran liegt, nämlich bis auf den Faktor h an C-Unendlich-Funktionen nah dran liegt. Das heißt, sie sind mindestens so gut wie die Bestapproximation, die ist mindestens so gut wie eine interpolierende Funktion. Und das heißt, wir liegen ebenfalls ganz, ganz nah dran an der wahren Lösung mit unserer Methode der zweidimensionalen finiten Elemente. Bemerkung 3.13. Damit haben wir Konvergenz. Also Teil A. Wir wissen bisher, wir sind, wenn die Lösung in C unendlich liegt, also ist die Lösung der betrachteten PDGL U, wenn die in C unendlich Omega quer liegt, dann konvergiert die Methode der finiten Elemente, also die 2D-Finite-Elemente-Methode mit Geschwindigkeit mindestens so schnell gegen die wahre Lösung, wie die interpolierende Funktion gegen die wahre Lösung konvergieren würde, also mit Geschwindigkeit O von H gegen U. Denn das ist die Abschätzung, die wir hätten für die H1-Norm zwischen einer beliebigen C-Unendlich-Funktion und der dazugehörigen interpolierenden Funktion. Das, wenn unsere Lösung also in C-Unendlich-Funktion wäre, würden wir genau diese Fehlerabschätzung im C-Lemma wiederfinden und würden konvergieren mit der Geschwindigkeit längste Seitenlänge. Längste Seitenlänge halbiert, gibt uns eine halbe Fehlerschranke. Falls uns dieses Alpha keinen Strich durch die Rechnung macht, also falls die Dreiecke nicht beliebig klein werden, also falls Alpha größer gleich irgendeine Konstante C größer als 0 ist bei Verfeinerung der Triangulierung, also unsere Dreiecke nicht entarten. Ja, mehr noch, wenn die Lösung keine C-Unendlich-Funktion ist, also damit hätte sich der Aufwand schon gelohnt, wenn wir nur klassische Lösungen betrachten würden. Wir haben gesagt, wir betrachten klassische Lösungen. Wir haben es am Anfang so ein bisschen krude damit motiviert, dass wir gesagt haben, vielleicht hat man ja zusammengesetzte Materialien und dann hat man irgendwelche Sprünge in den Materialkonstanten und dann möchte man deswegen schwache Lösungen betrachten. Hier sehen wir was, selbst wenn wir das nicht machen möchten, selbst wenn Sie C-Unendlich-Lösungen suchen, lohnt es sich, diesen Weg zu gehen, denn auf die Art und Weise haben Sie eine Methode, die Ihnen die C-Unendlich-Lösung mit einer gegebenen Geschwindigkeit mit einer Konvergenzgeschwindigkeit approximiert, also wirklich ein rigoroses Konvergenzresultat und eine zumindest asymptotische Fehlerschranke, eine Geschwindigkeit, wie schnell sie konvergieren. Mehr noch, wenn Sie jetzt keine C-Unendlich-Lösung haben, sondern nur eine H1-Lösung, dann klappen die Argumente nicht mehr. Für eine H1-Funktion können wir den Satz von eben nicht wiederholen im Allgemeinen, denn eine H1-Funktion, die ist nicht mal stetig. Also die interpolierende Funktion, die ist nicht mal wohldefiniert. Wir können bei einer H1-Funktion, das ist eine Teilmenge von den L2-Funktionen, da ist ein einzelner Punkt, das ist eine Nullmenge. An dem einzelnen Punkt können Sie gar nicht genau sagen, was die H1-Funktion ist. Also schon eine Interpolation hinzuschreiben von einer H1-Funktion, das ist unglaublich schwer. Also wie sollte man die H1-Funktion überhaupt durch eine stückweise lineare Funktion ersetzen, die ungefähr an den Werten dran liegt von der H1-Funktion, wenn Sie die H1-Funktion nicht an einzelnen Werten auswerten können. Nichtsdestotrotz wissen wir aber, C-Unendlich-Funktionen liegen beliebig nah dran an der H1-Funktion. Das heißt, wir verlieren dann zwar die Fehlerschranke, aber wir haben immer noch die Konvergenz. Also da C-Unendlich Omega quer dicht liegt in H1 Omega, folgt, wenn Sie sich betrachten, für jedes U in H1n, H1 Omega, wenn Sie sich angucken, das Infimum, was wir brauchen im C-Lemma, wie nah liegt in unserem Ansatzraum V aus Groß V, ja, sagen wir, nehmen V groß oben n, ich führe es Ihnen nicht ein hier in der Bemerkung, sondern also Handwaving, das V groß oben n soll der Raum sein, der stückweise, den wir ganz am Anfang des Abschnitts mal eingeführt hatten, noch vor der Weihnachtspause, also der Raum der stückweise linearen Funktionen auf einer Triangulierung mit groß n Dreiecken zum Beispiel. Das Infimum von unserer H1-Funktion minus V, da wissen wir erstmal nicht, ob das gegen 0 geht, weil wir den Satz von eben nicht übertragen bekommen. Wir wissen aber, wir können das U, können wir beliebig genau approximieren durch irgendein W. Also wir wissen, das hier ist kleiner gleich dem Infimum über alle V in N über U minus eine C-Unendlich-Funktion, die haben wir meistens Phi genannt, C-Unendlich-Funktion Phi plus mit Dreiecksungleichung gleich auseinandergezogen Phi minus V. Diese Abschätzung hier gilt für alle Phi, für alle C-Unendlich-Funktionen Phi, denn ich kann hier ein beliebiges C-Unendlich-Funktion mit reinbringen. Und wenn die Abschätzung für alle Phi gilt, dann muss sie auch für das Infimum von Phi gelten. Das heißt hier, das gilt über das Infimum alle V in Vn und alle Phi in C-Unendlich Omega quer. Nun, und jetzt wissen wir, und diese Geschichte hier, die konvergiert aber gegen 0, die kriegen wir so klein, wie wir wollen, für n gegen unendlich. Also wenn das Vn jetzt so ist, dass für n gegen unendlich die Seitenlänge gegen 0 geht, dann geht das Phi minus V, also für irgendein festes Phi würde das Phi minus V gegen 0 gehen. Für ein festes Phi ist das hier immer irgendein fester Wert. Das heißt aber, Sie kriegen diesen Ausdruck hier, im Limes n gegen unendlich, kleiner als jedes Epsilon. Wenn Sie sich irgendein Epsilon vorgeben, dann wählen Sie sich das Phi so, dass dieser Ausdruck hier kleiner gleich Epsilon halbe ist und das n so groß, dass dieser Ausdruck hier für dieses feste Phi ebenfalls kleiner ist als Epsilon halber. Das heißt also, für jedes Epsilon finden Sie ein groß N, für jedes Epsilon finden Sie eine feingemachte Triangulierung, sodass das U bis auf Epsilon halber an der C-Unendlich-Funktion dran liegt und für diese C-Unendlich-Funktion auf dieser Triangulierung die stückweise lineare Interpolanz so nah dran liegt an der C-Unendlich-Funktion. Das heißt, Sie kriegen für jedes Epsilon ein N, sodass Sie mit diesem Ausdruck hier kleiner sind als Epsilon. Und das heißt, dieser Ausdruck hier, der konvergiert gegen 0 für Hn gegen 0, also wenn die Seitenlänge der Ententriangulierung gegen 0 geht und Alpha beschränkt nach unten die Dreiecke nicht beliebig entarten. Das heißt, auf diese Art und Weise haben wir auch Konvergenz der zweidimensionalen Finite-Elemente-Methode für jede Lösung U in H1 Omega. Also auch die wirklich schwachen Lösungen, wo die Ableitungen nur noch irgendwelche schwachen Ableitungen sind, wo wir einen springenden Koeffizienten zum Beispiel hatten. Und wenn wir einen springenden Koeffizienten haben, haben wir entsprechend dazugehörige schwache Lösung. Auch dafür konvergiert die Methode der finiten Elemente, ganz kleinen Moment. Was wir aber nicht haben, ist eine Konvergenzgeschwindigkeit aus dem Argument heraus. Das ist wirklich was, was wir an der Stelle verlieren. Die Konvergenzgeschwindigkeit haben wir für die C-Unendlich-Funktion. Man sagt im allgemeinen Sprachgebrauch, die Funktion, also mit stückweise lineare finite Elemente im zweidimensionalen konvergierten Geschwindigkeit h. Allerdings haben wir das tatsächlich nur streng bewiesen für C-Unendlich-Funktionen. Für H1-Funktionen folgt das nicht, denn wir wissen nicht, wie nah diese C-Unendlich-Funktion, also wir haben diesen Teil hier, das U-Phi, den haben wir einfach nicht unter Kontrolle mit expliziten Schranken. Das heißt, wir haben, um das genauer zu machen, dieses Phi minus V, wie schnell das gegen 0 konvergierte, da steckt drin die zweite Ableitung, diese C2-Seminorm, die wir hatten. Das heißt, das konvergiert mit einer Konstante, die abhängt von der zweiten Ableitung von Phi. Und dann ist die Frage, wir brauchen aber immer ein anderes Phi. Für ein immer feineres Gitter brauchen wir immer auch immer ein entsprechend anderes Phi, um die Funktion für jede Fehlerschranke, sagen wir es so rum, für jede Fehlerschranke, die wir uns vorgeben, müssen wir uns irgendein anderes Phi wählen, damit wir entsprechend nah dran liegen an unserer H1-Funktion. Und das kann durchaus sein, dass diese Phis, die da rauskommen, dass die eine immer höhere Krümmung besitzen. Das heißt, für diese Phis wäre zwar jeweils für ein einzelnes Phi, würde das hier mit der Geschwindigkeit h gegen 0 konvergieren, da steckt aber in den Konstanten noch die zweite Ableitung von Phi mit drin. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es hier einfach keine Fehlerschranke gibt, die uns sagt, wie schnell wir konvergieren. Und tatsächlich kann man sich überlegen, dass sie bei H1-Funktionen können sie tatsächlich beliebig langsam konvergieren durch diese Methode der finiten Elemente. Also es könnte sein, wenn Sie die H1-Funktion, wenn die eine ganz, 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 ganz furchtbar schlimme Krümmung hat, dann konvergieren Sie auch entsprechend langsamer gegen die wahre Lösung. Und wenn sie, umso schlimmer die Krümmung ist, umso langsamer konvergieren Sie. Da hinten gab es noch eine Frage, hat sich erledigt, prima. Ja, wir hatten das Ganze gemacht über das Alpha. Also wir hatten gesagt, die Dreiecke dürfen nicht entarten. Mit dieser kleinsten Höhe durch längste Seite hatten wir das beschrieben. Das hat den Vorteil, dass man das im Beweis direkt geometrisch benutzen kann. Was man im Beweis wirklich braucht, ist dieser Gradient von diesen Funktionen Lambda i's. Und der Gradient von Lambda i, das hängt eben direkt damit zusammen, wie ich von der Seite, die 0 ist, auf den einen Punkt, der 1 ist, hochkomme. Da taucht dann natürlich die kleinste Höhe mit drin auf. Geometrisch gibt es eine Menge von äquivalenten Beschreibungen. Also Sie können sich überlegen, anstatt dass Sie die kleinste Höhe geteilt durch längste Seite eines Dreiecks beschränken, können Sie stattdessen auch einfach den kleinsten Winkel im Dreieck beschränken, also äquivalent zur Beschränkung von Alpha, das ist bis auf Konstanten, sind das alles dieselben Ausdrücke, aber äquivalent zur Beschränkung von Alpha ist Beschränkung des kleinsten Winkels der Dreiecke. Das ist eine sehr eingängige Beschreibung, wie Sie sagen, dass die Dreiecke nicht entarten dürfen, ist, dass Sie sagen, die Winkel dürfen nicht gegen 0 gehen, der kleinste Winkel in Ihrer Triangulierung darf nicht gegen 0 gehen, sondern Sie müssen immer einen Mindestwinkel in Ihren Dreiecken enthalten. Oder was man ebenfalls in der Literatur findet, das Verhältnis im Kreis Radius zu Umkreisradius. Das ist Ihnen sicherlich noch ein Begriff aus der Mittelstufe. Also Sie ein Dreieck haben, dann können Sie immer den kleinsten Kreis suchen, in den dieses Dreieck reinpasst. Also den Kreis suchen, der durch diese drei Punkte geht, die die drei Ecken sind. Oder Sie könnten sich den Kreis konstruieren, der gerade noch, der größte ist, der gerade noch in das Dreieck reinpasst. Ja, und in der Schule, in der Mittelstufe, gibt es viel geometrische Spielerei dazu, wo dann die Mittelpunkte dieses Dreiecks liegen, dass Sie irgendwas nehmen, wie die Seiten halbieren, dann nehmen die Mittelpunkt der Seite, eine Orthogonale drauf, gucken sich den Schnittpunkt davon an und sehen dann entsprechend, das gibt Ihnen gerade den Mittelpunkt des Innenkreises und all diese geometrischen Spielchen. Ja, ich habe Ihnen gesagt, wir haben streng bewiesen, haben wir die Geschwindigkeit nur für C-unendlich Lösungen. Tatsächlich kann man die Geschwindigkeit auch nicht beweisen für H1, für ganz allgemeine H1-Lösungen. Man kann aber noch ein Stück dazwischen, kriegt man noch hin. Also was wir brauchten im Beweis ist, dass die C2, also da tauchte auf diese C2-Seminorm. Also sobald wir keine zweiten Ableitungen mehr haben, sobald die Krümmung zu hoch wird, unendlich groß werden kann, da kriegen wir schon anschaulich irgendwie Probleme mit der Interpolierenden. Außerdem haben wir Probleme mit der Interpolierenden in dem Raum H1, weil wir gar keine Punkte haben, wo wir das Funktion auswerten können. Man kann jedoch zeigen, dass es reicht, nur schon zu H2 überzugehen und beide Probleme sind gelöst. Also man kann zeigen, dass jedes U in H2, also wenn die Lösung nur ein ganz bisschen mehr Glattheit hat, als das, wo wir im Allgemeinen die Lösung finden, wenn wir ganz furchtbar springende Koeffizienten haben. Man kann sich dann überlegen, wenn Sie eine gewisse Regularität der Koeffizienten haben, eine gewisse Regularität des Gebiets, dann hat die Lösung, dann ist die nicht nur H1, dann ist die auch tatsächlich H2. Im Wesentlichen brauchen Sie sowas wie eine Glattheit mehr der Koeffizienten. Also wenn die Koeffizienten, bisher haben wir gesagt, die müssen nicht mal stetig sein, wenn Sie sagen, die Koeffizienten müssten jetzt zum Beispiel C1 sein oder so eine Art C1, also was Sie bräuchten, wäre, dass die schwache Ableitung der Koeffizienten noch in L unendlich ist. Also wenn sowas wie einmal aufintegriert die Koeffizienten, die wir bisher betrachtet haben und das Gebiet das zulässt, dann kriegt auch Ihre Lösung so sein, dass sie noch quasi noch eine Ableitung mehr davon auch eine Lösung einer partiellen Differentialgleichung ist und damit das insgesamt eine H1, und die dann eine H1-Funktion ist, also unsere Lösung H2 wird. Und für H2-Funktionen im Zweidimensionalen, schreiben es explizit dazu, also da geht wirklich mit ein, dass das Omega eine zweidimensionale Funktion ist, kann man zeigen, für Omega in R2, dass diese Funktion stetig ist. Es gibt die sogenannten Sobolewschen Einbettungssätze, die sagen Ihnen, also Sie können Sobolew-Räume definieren, nicht nur über L2, sondern über LP. Sie können die Sobolew-Räume, die obere Potenz, wie viele schwache Ableitungen noch in LP sein sollen, dann das Ganze in einem entsprechend n-dimensionalen Raum. Und dann gibt es die Sobolewschen Einbettungssätze mit einer Formel, die Ihnen sagen, wie Sie aus diesen Zahlen, was haben wir da alles, n, das k, der oben der Index und das p aus dem LP-Raum, wie in welchen Glattheitsklassen Sie noch landen, wenn Sie die Funktion haben. Im Wesentlichen gilt sowas, wenn Sie diese drei Zahlen, wenn Sie die nach oben treiben, dann sorgt das dafür, dass Ihre Funktionen entsprechend auch immer glatter werden und dann auch irgendwann in irgendwelchen C-Räumen drin landen, in irgendwelchen stetigen Räumen drin landen. Im Eindimensionalen folgt das im Wesentlichen aus dem, was Sie in der Übungsaufgabe gemacht haben. Sie haben diese Spursätze im Eindimensionalen haben Sie bewiesen und haben gezeigt, wenn Sie eine eindimensionale H1-Funktion haben, dann hat die einen wohldefinierten Spurwert links und rechts. Da könnten Sie natürlich mit demselben Argument, da haben Sie gar nicht ausgenutzt, dass das der Randwert ist, da könnten Sie natürlich die Funktion auch erst einschränken auf ein kleineres Teilintervall und dann davon den Randwert nehmen. Das heißt, Sie können in jedem einzelnen Wert, haben Sie eine wohldefinierte Auswertung Ihrer H1-Funktion und man kann nachrechnen, dass das auch tatsächlich stetig werden würde. Das heißt, die H1-Funktion ist gleich einer stetigen Funktion im Eindimensionalen und im Zweidimensionalen gilt, dass eine H2-Funktion noch eine stetige Funktion ist. Und beachten Sie da immer die Feinheiten. Eine H2-Funktion ist eigentlich erstmal eine Lebesgue-Funktion, also nur bis auf Nullmengen definiert. Also eine H2-Funktion ist eine ganze Schublade von Funktionen, die sich alle nur bis auf eine Nullmenge unterscheiden. Wenn wir sagen, die H2-Funktion ist stetig, heißt das, in dieser Schublade ist eine stetige Funktion auch mit drin. Das heißt, die H2-Funktion ist einfach eigentlich die Klasse von Funktionen, die sich von dieser stetigen Funktion nur bis auf eine Nullmenge unterscheiden. Aber in diesem Sinne ist in der Schublade eine stetige Funktion auch mit drin. Und natürlich würde dann jeder, wenn Sie mit dieser Funktion arbeiten, die stetige Funktion aus dieser Schublade nehmen und nicht die, wo irgendwie 5 Punkte von der stetigen Funktion noch irgendwie wild in der Gegend rumgesetzt worden sind, was dieselbe Äquivalenzklasse ist, sondern wir würden die stetige Funktion draus nehmen. Und wenn Sie von diesem stetigen Repräsentanten der Äquivalenzklasse, wenn Sie davon den Interpolanten nehmen, also man kann zeigen, dass das stetig ist und damit die interpolierende stückweise lineare Funktion wie vorhin v von x gleich Summe u von xi lambda i von x i gleich 1 bis m über irgendeine Triangulierung, groß N hatten wir es, glaube ich, immer genannt. Die ist damit wohl definiert. Und dann können Sie in den Beweis schärfer reingucken und sich überlegen, dass an der Stelle, wo wir abgeschätzt haben, die zweite Ableitung gegen ihr Maximum, das ist was, womit wir Probleme haben. Bei einer H2-Funktion ist die zweite Ableitung noch eine L2-Funktion, aber L2-Funktionen müssen nicht beschränkt sein. Das sind die L-Unendlich-Funktionen sind beschränkt. L2-Funktionen können durchaus eine Singularität haben, die aber noch so ist, dass sie eben quadratisch noch integrierbar ist. Das heißt, an der Stelle können wir nicht einfach gegen das Maximum abschätzen, aber wir haben ja, das stand ja in einem Integral. Also wir können dieses Integral den Integranten nicht gegen das Maximum abschätzen, aber das Integral über die zweiten Ableitungen, das sind ja Dinge, die wohl definiert sind. Also wir hatten nur das Integral über die zweiten Ableitungen zum Quadrat, wenn Sie da genau reingucken. Da stand ja diese Hesse-Matrix mit drin und die Norm der Hesse-Matrix und das war irgendwie die Wurzel aus den Einträgen quadriert, sind also zweite Ableitungen im Quadrat, die da drin standen in unseren Integralen. Das heißt, was da eigentlich auftauchte, war ein Integral über zweite Ableitungen im Quadrat. Das heißt, das waren Dinge, die in der H2-Norm mit drin enthalten sind. Und wenn man das sorgfältiger macht, dann kann man zeigen, dass U minus V in der L2-Norm Omega tatsächlich nicht nur kleiner gleich ist, irgendeine Konstante mal H Quadrat mal die U C2 Omega Seminorm, sondern auch mal die U H2 Omega Norm. Und dasselbe für Gradient U minus Gradient V, eben entsprechend kleiner gleich irgendeine Konstante, da steckt wieder auch das Alpha mit drin, mal H mal die H2 Norm von U. Und das bedeutet, wir müssen für unsere wahre Lösung U, wir haben nicht nur die Konvergenzgeschwindigkeit unter Kontrolle, wenn das U eine C-Unendlich-Funktion ist, sondern wir haben sie auch dann schon unter Kontrolle, wenn das U eine H2-Funktion ist. Das heißt also, Finite-Elemente-Methode, 2D-lineare Finite-Elemente-Methode konvergiert schon für U in H2-Omega. Mit Geschwindigkeit groß O von H. Ja, also tatsächlich haben wir ein Problem, also Konvergenz haben wir immer, Konvergenzgeschwindigkeit haben wir zumindest ab H2 und das ist was man in der Praxis zumindest relativ häufig noch hat, unter relativ geringen Annahmen kriegen Sie noch mehr Glattheit der Lösung mit raus. Nun, haben wir immer noch eine zweite, also wir haben immer diese Geschwindigkeit, haben wir immer aus dem CA-Lemma. CA-Lemma sagte uns Geschwindigkeit bezüglich der H1-Norm. Also wir konvergieren mit H in der H1-Norm mit der Geschwindigkeit H. Das heißt, unsere wahre Lösung konvergiert und das, was wir bei der finiten Elemente-Lösung rausbekommen, das konvergiert bezüglich der H1-Norm gegeneinander. Das heißt, das konvergiert in der L2-Norm gegeneinander und die Ableitungen konvergieren mit in der L2-Norm. Das heißt, von unserer Lösung konvergieren nicht nur die Werte, die wir rausbekommen, in diesem L2-Sinne, sondern auch die Ableitung, die rausbekommen. Also die Ableitung von dieser stückweisen linearen Funktion, wie schräg die Dreiecke sind, das konvergiert auch tatsächlich in diesem L2-Sinne dagegen, wie schräg die Funktion war, die wahre Lösung ist. Wenn uns die Ableitung gar nicht interessiert von der Lösung, könnte man ja hoffen, dass man mehr rauskriegt. Denn diese H-Potenz, die kam ja daher, dass wir hier die Abschätzung brauchten. Für das CA-Lemma brauchten wir die Abschätzung der Bestapproximierenden in der H1-Norm, haben daraus Konvergenz in der H1-Norm bekommen. Wenn uns nur die L2-Norm interessiert von unserer finiten Elemente-Lösung, könnten wir ja hoffen, dass wir auch noch eine schnellere Konvergenzgeschwindigkeit bekommen. Denn wir haben hier ja für die Interpolierende, die ist ja in der L2-Norm, ist die ja sogar mit H-Quadrat dran. Das klappt nicht mit den Mitteln dieser Vorlesung, denn das CA-Lemma, das brauchte wirklich, dass wir bezüglich der Normen, wo wir Stetigkeit und Koerzivität haben, dass wir bezüglich dieser Normen das CA-Lemma anwenden konnten. Beim CA-Lemma war ja direkt eine Folgerung, da tauchte Stetigkeitskonstante, Koerzivitätskonstante aus. Wir haben einmal Stetigkeit benutzt, einmal Koerzivität benutzt. Und das klappt beides nur bezüglich der H1-Norm. Bezüglich der L2-Norm wäre unsere Bilinearform gar nicht stetig. Also Gradient U mal Gradient V im Integral können Sie nicht abgeschätzen durch L2-Norm U mal L2-Norm V, sondern wir brauchen L2-Norm von Gradient U mal R2 Norm vom Gradienten von V. Das heißt, aus dieser Abschätzung hier folgt mit den Mitteln der Vorlesung nicht, dass sie in der L2-Norm auch mit Geschwindigkeit h Quadrat konvergieren. Man kann es aber trotzdem zeigen, nur nicht mit den Mitteln der Vorlesung. Man kann zeigen, unter zusätzlichen Glattheitsannahmen, also das ist mit Geschwindigkeit O von H immer bezüglich der H1-Norm, man kann zeigen, dass 2D Fem in der L2-Norm sogar mit Geschwindigkeit groß O von H-Quadrat konvergiert. Ja, also was haben wir damit gezeigt in diesem langen Abschnitt von der Vorlesung? Wir haben uns elliptische Probleme angeguckt, also wir haben uns Probleme angeguckt, die im stationären Gleichgewicht auftreten. Wenn Sie ein Gebiet haben, Wärmeleitung haben, haben gewisse Wärmequellen, dann wird sich das Ganze irgendwann einpendeln. Also wenn ich an den Tisch irgendwelche Wärmequellen dran halte und die konstant immer die gleiche Wärme produzieren, in diesem Raum haben wir die Heizung, die heizen alle konstant. Wir haben gewisse Wärmeverluste am Rand, über die Fenster zum Beispiel, die einen gewissen Verlust. Trotzdem stellt sich in dem Raum nach einer gewissen Zeit stellt sich einfach ein gewisses thermisches Gleichgewicht ein. In der Nähe der Heizung ist es wärmer als irgendwo in der Nähe der Fenster. Das können wir beschreiben durch diese stationäre elliptischen Gleichungen. Diese stationären elliptischen Gleichungen können wir schwach formulieren, schwach interpretieren, die Ableitungen, die drin sind, können dann diese schwache Interpretation überführen in Variationsformulierungen in Hilberträumen, haben eine umfassende Lösungstheorie, die sagt, die ist eindeutig lösbar und wissen, wir kriegen es mit dieser finiten Elemente-Lösung, kriegen wir es tatsächlich numerisch raus. Ja, ich hoffe, Sie haben alle fleißig auf den Übungsblättern die finiten Elemente-Probleme auch tatsächlich einmal selber programmiert. Denn diese Methode, die wir haben, die ist theoretisch, ist die sehr, 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 sehr stark. Also es gibt nicht wirklich was Vergleichbares für partielle Differentialgleichungen. Das ist weit mächtiger, als wir das mit den finiten Differenzen jemals hatten. Lassen Sie mich da noch kurz drauf eingehen, wir haben ein bisschen Zeit noch und sowieso gerade einen Kapitelwechsel. Also warum ist die so, was ist daran so mächtig von der Konvergenztheorie her? Bei den finiten Differenzen hatten wir immer dieses Problem mit der Konsistenz und der Stabilität. Auf der einen Seite, wenn Sie eine Ableitung ersetzen, also auch wenn Sie finite Differenzen nie gehört haben, das ist das, was Sie intuitiv machen würden, Sie ersetzen sich eine Ableitung durch eine finite Differenz, also einen Differentialquotienten durch einen Differenzenquotienten mit einer festen Schrittweite h, dann brauchen Sie die Funktion nur an ein paar Stellen, durch die Differenzenquotienten dazwischen können Sie die Ableitung approximieren, setzen diese approximierten Ableitungen in die partielle Differentialgleichung ein und sagen, die soll halt erfüllt sein. Es gibt Ihnen irgendwelche Gleichungen an die Auswertung der Funktion in endlich vielen Punkten. Wenn Sie die lösen, kriegen Sie eine Approximation an die Lösung der PDGL raus. Was war das Problem an dieser Sache? Das ist ja wunderbar eingängig. Das Problem war, dass in die Fehlerabschätzung einmal einging, wie nah die finiten Differenzen an der wahren Ableitung dran sind. Das ist so ein Interpolationsproblem. Das heißt, die Frage ist, wenn Sie eine Funktion nur an endlich vielen Stellen kennen und dann finite Differenzen, ist auch so etwas wie eine lineare Approximation abzuleiten statt der wahren Funktion. Also wie nah ist so eine lineare Approximation dann an der wahren Funktion dran? Also wie nah ist eine finite Differenz an der Ableitung dran? Das war die Konsistenzfrage. Die war unglaublich einfach immer zu lösen. Das war immer nur die, also es war im Wesentlichen war das Taylor, was wir da benutzt haben oder Interpolationssätze, die sie benutzt haben und damit konnten sie zeigen, das liegt nah aneinander. Das Problem war, dass dann beim Gleichungslösen, sie haben dann die etwas falsche Gleichung gelöst und die Gleichung war zwar nur etwas falsch, aber durch das Lösen selber haben sie eine Fehlerverstärkung. Das heißt, dieses etwas falsche Gleichung lösen hat ihnen, es ist zwar nur eine etwas falsche Gleichung, die sie gelöst haben, aber dieser kleine Fehler kann ihnen ganz, ganz furchtbar stark verstärkt werden, wenn das Gleichung lösen selber eine immer größere Fehlerverstärkung hat. Das heißt, bei dieser Konsistenz- und Stabilitätsabschätzung brauchten sie, dass die Norm der Inverse der Matrix, die sie von dem Gleichungssystem, das sie lösen, dass diese Norm der Inversen ihnen nicht nach unendlich abhaut, weil die Matrix wird ja immer größer, das Gleichungssystem wird immer größer, wenn sie immer mehr Punkte haben. Das heißt, es garantiert Ihnen keiner, dass diese Matrizen, die Sie da haben, dass Sie durch Lösen der Matrix nicht eine immer größere Fehlerverstärkung mit haben. Und diese Stabilität ist das, was die Sache so unglaublich schwer zu zeigen machte. Denn dafür müssten Sie die Norm einer Inversen abschätzen von einer Matrix, in der kodiert ist, an welchen Punkten Sie die finiten Differenzen genommen haben. Das klappte nur in ganz, ganz einfachen Fällen. Also irgendwie im Eindimensionalen, wenn die Matrix eine ganz einfache Struktur hat, kriegt man das hin. Im Mehrdimensionalen kriegt man das hin mit so einem Monotonietrick für sehr spezielle Gleichungen. Aber das ist was, wo Sie für sehr einfache Beispiele schon sehr arbeiten müssen, um diese Matrix beschränkt zu kriegen. Bei dieser finiten Elemente-Methode haben wir das nicht. Bei dieser finiten Elemente-Methode haben Sie, wenn Sie so wollen, nur die Konsistenz nachzuweisen und die Stabilität kriegen Sie geschenkt. Die Konsistenz ist, dass das, was Sie machen, also die Ansatzfunktion, die stückweisen linearen Ansatzfunktionen, dass die gut zu H1-Funktionen passen, dass Sie also Funktionen durch diese einzelnen Punkte, durch endlich viele Punkte immer besser beschreiben können. Das ist die Konsistenz. Die war auch hier einfach. Also das war jetzt ein langer Beweis, der sich über 2 halbe Vorlesungen zog, aber letztlich ist der elementar. Das ist ein ganz, also ich meine, das ist die größte, das Schlimmste, was da drin auftaucht, war einmal irgendwie eindimensionaler Taylor und die Hesse-Matrix von der zweidimensionalen Funktion. Also der war zwar lang und ein bisschen technisch, aber komplett elementar in allen Argumenten. Das heißt, das ist was Einfaches, wieder diese Konsistenz zu zeigen. Und die Stabilität, die kriegen Sie wieder dadurch geschränkt, dass das, was Sie lösen, im Endeffekt dasselbe Lax-Milgram mit demselben Lax-Milgram-Argument lösbar ist und die Lösung unter Kontrolle bleibt. Also durch diese Lax-Milgram-Hilbertraum-Formulierung haben wir die Stabilität von unserem Gleichungssystem automatisch geschenkt bekommen. Diese Fehlerverstärkung, Sie können das tatsächlich so formulieren, dass die Stabilitätsabschätzung, die Stetigkeit in Lax-Milgram, dass die Lösung stetig abhängt von der rechten Seite, die da eingeht. Heißt im Endlichdimensionalen nichts anderes, als wenn Sie eine rechte Seite einsetzen in die Matrixinverse, dass das nicht beliebig groß wird, heißt nichts anderes, als dass die Norm der Matrixinversen beschränkt bleibt. Das heißt, Lax-Milgram gibt Ihnen automatisch eine Stabilitätsabschätzung, schon für das Unendlichdimensionale. Und da Sie das Endlichdimensionale mit dieser Galerkin-Approximation passend dazu approximiert haben, haben Sie die Stabilitätsabschätzung automatisch auch im Endlichdimensionalen. Das heißt, der große theoretische Vorteil der finiten Elemente-Methode ist, dass die Stabilität automatisch sichergestellt ist, dann reicht Konsistenz für Konvergenz und die haben wir, die können wir nachrechnen. Der große Nachteil ist, dass eine finite Elemente-Methode zu implementieren ist sehr, sehr aufwendig. Also da haben Sie eine finite Differenzen-Methode, die schreiben Sie im Prinzip runter, ohne dass Sie, also selbst wenn Sie Numerik nie gehört haben, kriegen Sie das irgendwie hin mit ein bisschen Anschauung, mal implementieren Sie da einfach mal drauf los und dann kriegen Sie es schon raus. Eine finite Elemente-Methode zu implementieren, deswegen haben wir das auf den Übungsblättern, das haben wir wirklich über mehrere Übungsblätter vorbereiten müssen. Was Sie dafür machen mussten, war schon im Zweidimensionalen jetzt nicht komplett elementar. Wir müssen erstmal programmiertechnisch den Überblick über die Dreiecke und die Ecken behalten. Den Überblick zu behalten, das heißt, wir müssen irgendwie wissen, wenn wir über alle Dreiecke was machen möchten, über alle Knoten was machen müssen, wie machen wir das programmiertechnisch? Und dafür hat sich's bewährt. Also wir müssen erstmal überhaupt so ein Gebiet zerlegen, auch in Dreiecke und in Ecken und den Überblick darüber behalten, was sind die Dreiecke, was sind die Ecken. Dafür hat sich bewährt, diese Struktur, die wir gleich auf dem zweiten oder dritten Übungsblatt gestartet haben. Sie nehmen sich eine Matrix, ein Array Dreiecke, also sie nummerieren sich die Knoten durch. Irgendwie, Sie haben im Allgemeinen, werden Sie keine Chance haben, dass da irgendeine Struktur drin ist in Ihren Knoten. Also die Knoten nummerieren Sie sich einfach irgendwie durch und sagen, jeder Knoten hat eine Nummer. Dann brauchen Sie eine Struktur, die Ihnen sagt, Index des Knotens, was sind die Koordinaten des Knotens. Auf die Art und Weise haben Sie alle Knoten einfach als eine unsortierte Liste erfasst. Und die Dreiecke erfassen Sie ebenfalls als einfach eine unsortierte Liste von Dreiecken, wo Sie zu jedem Dreieck speichern, was sind die Indizes der Knoten, die dazugehören. Auf die Art und Weise haben Sie die Struktur unter Kontrolle und können mit diesem Dreiecksgitter umgehen, indem Sie einfach auf diesen Strukturen operieren. Also wenn Sie ein Dreieck zerlegen wollen und verteilen wollen, führen Sie einen neuen Knoten ein in Ihrer Liste, haben also einen neuen Index, den Sie dazu nehmen, merken sich die Koordinaten davon und bilden diese 3 Dreiecke. Das heißt, Sie nehmen sich das Dreieck, was Sie unterteilen wollen, löschen das aus Ihrer Dreiecksliste und führen entsprechend 3 neue Dreiecke ein. Dann haben Sie entsprechend einfach 3 neue Einträge drin und die müssen nur programmieren, dass Sie eben entsprechend die Indizes, ja, die beiden alten Knoten und immer der eine neue Knoten zusammen jetzt ein neues Dreieck sind. Das heißt, Sie können auf diesen Strukturen, können Sie sich eine Unterroutine schreiben, zerlege mir ein Dreieck oder zerlege alle Dreiecke, so wie ich das gerade gemacht habe, ist das die einfachste Geschichte. Dass Sie einfach jedes Dreieck zerlegen und dann haben Sie eine Routine, die macht Ihnen aus einer Initial-Triangulierung macht sie Ihnen eine feinere Triangulierung. Das heißt, Sie müssen ein Gebiet erstmal nur, das muss man Ihnen irgendwie beschrieben geben, zum Beispiel mit irgendeiner initialen Triangulierung. Wenn Sie sagen, das ist irgendwie ein Polygonzug, den lassen Sie vom Anwender zeichnen, dann nehmen Sie diesen Polygonzug, machen zum Beispiel den Polygonzug so, dass Sie sagen, der sei irgendwie, wenn Ihnen der Anwender hier so einen Polygonzug gibt, dann wäre eine nicht besonders gute Möglichkeit, einfach einen Mittelpunkt dazu zu nehmen und zu sagen, wir nehmen das hier alles als Dreiecke, wenn der sternförmig ist, dann klappt die Sache und wir haben erstmal eine initiale Triangulierung. Dann können wir das Ganze verfeinern, indem wir Punkte dazuführen, die Dreiecke verfeinern und dann auf die Art und Weise können Sie beliebig feine Triangulierungen Ihres Gebiets erzeugen. Das Problem ist, dass die auf die Art und Weise, Sie sehen es hier schon, die werden wahrscheinlich entarten. Das ist eben nicht sichergestellt, dass der Winkel nicht beliebig klein wird. Was Sie dann machen können, ist auch wieder, Sie müssen immer nur auf dieser Struktur der Dreiecke und Punkte operieren. Was Sie dann machen ist, Sie lösen ein Optimierungsproblem. Sie lassen zu, dass die Knoten ein bisschen wandern, ohne dass sich die Dreieckszuordnung verändert. Sie lassen die Knoten ein bisschen wandern und rechnen, also zu Ihrer aktuellen Wahl der Koordinaten der Knoten, rechnen Sie sich den kleinsten Winkel aus. Und dann können Sie sich ja überlegen, mit einem Optimierungsverfahren, dass Sie den kleinsten Winkel gerne ein bisschen größer hätten. Das heißt, Sie lassen die Knoten mit so einem lokalen Optimierungsverfahren, lassen Sie ein bisschen wandern. Sie können jetzt wirklich probieren, den Gradienten des kleinsten Winkels bezüglich der Knoten auszurechnen. Oder Sie nehmen einfach ein Verfahren, was gradientenfrei passiert, wo Sie einfach an allen Knoten ein bisschen wackeln, gucken, verbessert sich der kleinste Winkel damit. Auf die Art und Weise können Sie Ihr Gebiet, die triangulieren, die lassen Sie so ein bisschen wackeln und sorgen damit dafür, dass der kleinste Winkel ein bisschen größer wird. So ist es typischerweise das, was Sie in der Praxis machen. Glücklicherweise müssen Sie das nicht selber machen. Es gibt eine große Auswahl von kommerziellen und nicht kommerziellen und Open-Source-Implementierungen für Triangulierer. Ein Paket davon hatten Sie auf den Übungsblättern schon kennengelernt, wo Sie einfach ein Gebiet auf eine gewisse Art und Weise beschrieben vorgeben und das gibt Ihnen eine vernünftige Triangulierung von diesem Gebiet und das kann diese Triangulierung auch verfeinern. Immer mit dieser Struktur entsprechend operiert. Und was Sie dann machen müssen, ist für das finite Elemente-Problem, Sie müssen die Matrix aufstellen. Sie müssen diese Matrix aufstellen, groß B hatten wir die genannt, wo als Einträge drin waren B, I, J, die Bilinearform mit Lambda I, Lambda J eingesetzt. Das heißt, Sie müssen hier solche Integrale ausrechnen über Omega, zum Beispiel Gradient Lambda I mal Gradient Lambda J, vielleicht noch mit irgendeinem Koeffizienten A dabei, vielleicht noch mit irgendeinem Koeffizienten C mal Lambda I, Lambda J. Haben Sie auf dem Übungsblatt ja gemacht über Weihnachten. Das machen Sie typischerweise dadurch, dass Sie sagen, das Integral über Omega ist eine Summe über die Integrale über die Dreiecke. Und für die Dreiecke ist immer nur wichtig, die Knoten, die da drin, die da angrenzen an die Dreiecke. Das heißt, die naheliegende Variante wäre zu sagen, wir gehen auf die Dreiecke und gehen jetzt mit einer Vorschleife alle Dreiecke durch. Zu den Dreiecken identifizieren wir, welche Lambda Is haben überhaupt nur einen Einfluss auf diese Dreiecke. Das sind ja überhaupt nur die Lambda Is, die selber auch ihre Ecken an dem Dreieck haben. Und wenn wir die haben, dann rechnen wir zu diesen Lambda Is, rechnen wir entsprechend aus, was ist mit diesen Knoten, was ist da das Integral über dieses Dreieck von diesen Lambda Is. So könnte man das durchaus machen, das wäre durchaus in Ordnung. Was man in der Praxis lieber macht, ist, ja doch, im Wesentlichen macht man das genauso. Das können wir hier durchaus so stehen lassen. Sie haben es auf dem Übungsblatt ja wirklich, wirklich implementiert. Wir können das so stehen lassen, Sie können das so interpretieren, dass Sie für jedes einzelne Dreieck erstmal eine Art Element, eine sogenannte Elementsteifigkeitsmatrix ausrechnen. Also Sie können das, wenn Sie das so implementieren, wie ich das gerade gesagt habe, würden Sie erst suchen, welche Knoten, welche Lambda Is haben überhaupt einen Einfluss auf ein Dreieck und würden dann quasi zu den drei Lambda Is, die nur einen Einfluss haben, würden Sie das ausrechnen. Was Sie tatsächlich machen, ist das Ganze noch outzusourcen und zu sagen, Sie haben ein Dreieck einfach mit drei Ecken, x1, x2, x3. Wie sähe das dafür aus? Und dann machen Sie dann kriegen Sie eine kleine 3x3-Matrix raus, die der Anteil von diesem Dreieck ist. Und diese 3x3 Einträge, wo Sie die eintragen müssen in die große Steifigkeitsmatrix B, das sagt Ihnen die Zuordnung, welche Ecke an welche, also welche, welcher Index die Ecke wirklich hat. Aber Sie können das auch genauso gut so implementieren oder sich vorstellen, dass Sie wirklich erst suchen, welche Einträge berechne ich überhaupt von meiner Steifigkeitsmatrix mit dem Dreieck und dann berechnen Sie die entsprechenden Einträge. Das müssten Sie machen und Sie müssten dasselbe machen für die rechte Seite. Y hatten wir das, glaube ich, genannt. Yj gleich Yi gleich Lambda, L von Lambda I. Auch da sind wieder Integrale über Lambda I, also über Integrale über Dreiecke zu lösen. Auch hier ist es glücklicherweise so, dass Sie das nicht selber machen müssen. Denn das Problem, was da auftaucht, ist immer dasselbe. Also egal, wie der Koeffizient hier ist, typischerweise würden Sie annehmen, der Koeffizient, den setzen Sie einfach, den approximieren Sie durch stückweise konstant auf den Dreiecken. Dann, wenn die Dreiecke immer kleiner werden, können Sie annehmen, dass Sie den Koeffizienten auch immer genauer approximiert haben. Das heißt, diese Integrale über diese Gradient Lambda I, was so aufwendig war auf den Übungsblättern, das müssen Sie nur einmal gemacht haben im Leben, im Zweidimensionalen, dass Sie einfach für ein Dreieck mit beliebigen Ecken ausgerechnet haben, was ist da dieses Integral Gradient Lambda I Gradient Lambda J, was ist das Integral Lambda I Lambda J, und dann können Sie es für alle Gebiete, für alle Triangulierungen wieder verwenden, dann tauchen immer dieselben Integrale mit drin auf. Und auch dafür gibt es natürlich kommerzielle Implementationen, die Ihnen diese ganze Arbeit abnehmen. Das heißt, was Sie in der Praxis machen müssen, sind die nur noch mit den entsprechenden Koeffizienten auf den Dreiecken zu multiplizieren, und dann haben Sie den Code schon fertig. Und auch dafür, und selbst das wird Ihnen komplett abgenommen, das heißt, wenn ein Anwender die finite Elemente-Methode benutzt, wenn Ihnen ein Ingenieur sagt, er hat was mit der finiten Elemente-Methode implementiert, dann meint er normalerweise nicht, dass er diese Strukturen aufgebaut hat, diese Matrizen aufgebaut hat, diesen Vektor aufgebaut hat, das Gleichungssystem gelöst hat, sondern der meint damit, er hat ein meist kommerzielles Programm angeschmissen, hat in diesem kommerziellen Programm mit einer Clicky-Bunty-Oberfläche ein Gebiet eingemalt, hat dem Programm gesagt, da steht zum Beispiel eine Koeffizientenform von der partiellen Differentialgleichung drin, das ist schon die hohe Kunst, oder steht, der hat einfach nur angeklickt, das ist eine stationäre Wärmeverteilung, die ich da suche, mit den und den physikalischen Parametern, dann weiß das Programm, welche Gleichung dazu zu lösen ist, und die Gleichung hat ihm die Lösung dazu ausgespuckt. Als Mathematiker werden Sie natürlicherweise dann gerufen, wenn Sie irgendwas machen müssen mit dem Programm, was das Programm noch nicht kann. Also zum Beispiel, wenn Sie da irgendwelche Koeffizienten drin optimieren wollen und das Programm, der Optimiercode in dem Programm nicht gut genug ist, dann müssen Sie da wirklich reingehen und sagen, wenn ich gewisse Parameter verändere, welche Auswirkungen hat das auf die Steifigkeitsmatrix etc. Und das heißt, als Mathematiker werden Sie durchaus, und meistens lassen das diese kommerziellen Programme zu, also typische finite Elemente-Programmierung erlauben Ihnen als, ich sage das so abfällig, natürlich gibt es auch viele Ingenieure, die das können, aber es erlauben Ihnen als Anwender mit Clicky-Bunty-Oberfläche auszusuchen, löst mir die partielle Differentialgleichung auf dem zusammengemalten Gebiet. Die erlauben Ihnen aber auch, diese Steifigkeitsmatrix rauszulesen und elementweise diese Integrale Gradient Lambda I Gradient Lambda J rauszulesen. Das heißt, wenn Sie das einmal selber implementiert haben, dann sind Sie in der Lage, dann müssen Sie es nie mehr im Leben selber implementieren, dann sind Sie auch in der Lage, diese kommerziellen Programme einfach so weit zu nutzen, wie Sie eh die Standardgeschichte haben wollen, und dann an der Stelle, wo Sie was Spezielles machen möchten, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben hier ein Problem, wo ein Gebiet gekoppelt ist mit einem anderen Gebiet, hier gibt es irgendeinen Punkt, der muss immer genauso groß sein wie in einem anderen Gebiet. Dann müssen Sie also die Gleichungssysteme, die hier drauf und hier drauf, müssen Sie noch irgendwie koppeln in einem Punkt. Das können Sie machen, wenn Sie das verstanden haben, wie diese Matrizen aufgestellt sind. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben in den Übungen, dann steigen Sie an der Stelle ein. Wir haben jetzt noch ein Übungsblatt, wo wir schon was Parabolisches lösen, wo aber letztlich auch diese Gleichungssysteme aufzustellen sind. Das ist sowas einmal in seinem Leben, sollte man als Mathematiker finite Elemente selber programmiert haben. Ja, und die parabolischen Gleichungen, damit beginnen wir dann in der nächsten Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.